Herzlich willkommen zum Futurance Podcast. Wir sprechen über die Zukunft einer sehr traditionsreichen Branche. Wir sind nämlich der Überzeugung, dass es an der Zeit ist für echte Veränderungen in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Und wer die Zukunft mitgestalten will, der muss hier zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Futurance Podcast. Mein Name ist Maximilian Schroll und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Sind wir doch mal ehrlich. Wir wissen alle, Versicherungsvertriebler, denen geht's nur darum, sich selber zu bereichern. Da geht's eigentlich immer nur darum, monetäres Wachstum für sich selber irgendwie zu erzielen. Andere Sachen spielen da gar keine Rolle. Ich kann euch sagen, unser heutiger Gast wird das Gegenteil beweisen. Und zwar sehr, sehr eindrucksvoll. Das kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Es ist nämlich so, dass unser heutiger Gast in einem Unternehmen arbeitet, das einen ganz unkonventionellen Schritt gegangen ist in seiner Geschichte. Es hat nämlich ganz gezielt Stellen abgebaut im Vertrieb, um dadurch besser als Berater zu werden, um näher am Kunden dran zu sein. Wie es dazu kam, wieso man diese Entscheidung getroffen hat und wie sie sich letztendlich ausgewirkt hat, das hört ihr alles in dieser Folge. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß und freue mich wie immer auf euer Feedback.
Herzlich willkommen zum Futurance Podcast. Heute wieder mit einem neuen Gast. Wer bist du?
Ja, hallo zusammen. Ich bin der Nico Leoff, bin 30 Jahre alt, verheiratet, komme aus Heidenheim, arbeite dort auch im Familienunternehmen, den Leoff Finanzstrategen. Und wir beraten überwiegend Privatkunden im Bereich Versicherung, Finanzanlagen und Immobilienfinanzierung und versuchen dort eben ein ganzheitlicher Ansprechpartner für unsere Kunden zu sein.
Nico, wie kommt's, dass du in diesem Podcast bist?
Ja, ich habe mein Bachelorstudium damals 2017 abgeschlossen und der Jürgen war mein Studiengangsleiter im Studiengang BWL, Versicherung und Finanzen. Und danach bestand der Kontakt weiterhin. Wir haben Kontakt gehalten und so kam dann der Kontakt auch für den Podcast zustande, den Futurance Podcast, wo ich auch sagen muss, finde ich eine gute Idee, sowas zu machen. Finde ich auch nötig, dass wir in der Versicherungsbranche, wenn wir jetzt mal speziell bei der Branche bleiben, dass wir in der Versicherungsbranche auch Podcasts haben, die eben sich nicht danach richten, wir erklären jetzt irgendwelche Versicherungen, sondern wir versuchen auch mal klar zu machen, wie funktioniert denn die Branche an sich und was sind da für Menschen drin und solche Themen eben. Deswegen habe ich mich gefreut über die Einladung und die natürlich dankend angenommen.
Ja, der Dank liegt da ganz bei uns. Wir freuen uns, dass du hier bist. Und jetzt hast du schon was Wichtiges angesprochen, nämlich das Format, das wir jetzt hier geschaffen haben, das gibt's so in der Branche noch gar nicht. Was glaubst du, warum kommen denn junge Menschen in unserer Branche so wenig zu Wort? Warum wird dem, was wir zu sagen haben, so wenig Beachtung geschenkt?
Ich glaube, das hat viel mit der Altersstruktur zu tun, die wir in unserer Branche haben. Wir sind ja eine doch sehr traditionelle, ich will jetzt, traditionell ist ja nicht immer schlecht, aber auch vom Alter her, ich glaube, der Altersdurchschnitt liegt irgendwo Ü50. Ich weiß nicht, ob wir da noch so ein hierarchisches Denken haben, aber ich finde es umso wichtiger, dass man eben auch auf diese Jungen mal hört, dass man voneinander lernt, weil jeder natürlich einen anderen Erfahrungsschatz mitbringt und andere Affinitäten zu verschiedenen Themen. Deswegen denke ich, dass es definitiv wichtig ist, dass man da in einem Dialog auch sich befindet.
Nico, jetzt haben wir ja gehört, du bist als Versicherungs- und Finanzmakler unterwegs. Und wir konnten es ja schon so ein bisschen raushören im Familienunternehmen, aber ich stelle trotzdem mal die Frage, wie bist es dazu gekommen, dass du ins Familienunternehmen gekommen bist? Weil ich weiß es ja, ihr seid ja mehrere Geschwister, deine Schwester ist ja zum Beispiel nicht in der noch nicht, aber vielleicht wird sie es auch nie, hat was anderes studiert, soweit ich weiß. Aber wie ist es denn gekommen, dass du dann in die Versicherungsbranche gekommen bist?
Ja, also wenn man das so hört, der Papa hat ein Unternehmen gegründet vor über 30 Jahren, dann würde der Schluss naheliegen, dass man sich denkt, ja klar, da müssen die Kinder natürlich da auch mit rein. War aber bei uns überhaupt nicht so. Also es war immer auch der große Wunsch der Mama zu sagen, die sollen machen, was die wollen. Sie möchte nicht, dass sie irgendwie gezwungen sind, sozusagen in irgendwelche Fußstapfen zu treten. Und das haben wir zur Hälfte geschafft. Wir sind 4 Kinder und ich und mein jüngerer Bruder haben eben den Weg eingeschlagen, dann in die Versicherungsbranche bzw. Finanzbranche zu gehen. Meine Schwester nicht, die promoviert gerade nebenher, die ist eher so im mittlerweile so in der Digitalbranche mit dabei. Ich nenne jetzt hier mal keine Arbeitgeber oder sowas. Und mein jüngster Bruder, der studiert Architektur aktuell. Also zur Hälfte haben wir es geschafft, in die Branche zu kommen, wobei das, wie gesagt, das war nie geplant. Also ich muss dazu sagen, vielleicht, dass man so einen persönlichen Touch auch noch ein bisschen mit reinbekommt. Ich war auch in der Schule nie so der Musterschüler, also überhaupt nicht. Und habe dann irgendwann nach der Schule dann ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, weil ich immer noch nicht wusste, was ich machen soll, weil ich immer noch nicht wusste, in welche Richtung es mich zieht. Und ich bin mittlerweile bin ich wirklich so, dass ich sage, ich halte nichts von Verpflichtungen und irgendwelchen Regeln, die von oben diktiert werden, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man so ein Thema wie, es sollte doch jeder mal nach der Schule irgendwas Soziales machen, zumindest für ein Jahr, um sich selber zu finden, um charakterlich sich ein bisschen, zu festigen, sowas machen, freiwilliges soziales Jahr habe ich gemacht und da entwickelte sich dann irgendwann der Gedanke, okay, ist doch eigentlich ganz spannend, in die Finanzbranche zu gehen, in die Versicherungsbranche zu gehen, weil wenn man die Finanzbranche so ein bisschen überrissen hat und versteht, dann versteht man sehr, sehr viel von der Welt und das finde ich interessant. Und so war mein Weg, dann kam das Bachelorstudium, dann aktuell das Masterstudium, jetzt im 4. Semester. Ja, geht voran.
Was hast du für ein FSJ gemacht?
Ich habe hier in der Gegend in einer Behindertenschule ein Jahr mitgeholfen, habe dann, da darf man ja so nicht wirklich so viel machen, was irgendwie Lehre oder Pädagogik angeht oder so, aber eben die Kinder begleitet in den alltäglichsten Themen, also beim Essen, dann wenn man zum Schwimmen gegangen ist, dann wenn es irgendwelche Gruppenarbeiten gab innerhalb vom Unterricht, in der Werkstatt mit denen gearbeitet. Es war wirklich ganz interessant und da lernt man andere Sachen definitiv mehr zu schätzen als vorher.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, das ist ein Perspektivwechsel und sind neue Eindrücke, die einem da sehr weiterhilft. Ich kann mich vor allem auch mit dem, was du davor gesagt hast, sehr gut identifizieren, nämlich mit dieser Orientierungslosigkeit, die du skizziert hast. Bei mir war es damals so, ich habe mir nach dem Abi gedacht, ich muss raus von zu Hause, ich möchte eine größere Stadt, ich möchte irgendwie dieses Stadtleben auch erleben, so richtige Uni-Leben mal haben, ich möchte ein richtiger Student sein, bin dann damals nach Stuttgart gegangen, habe mich für den falschen Studiengang auf alle Fälle entschieden mit Anglistik und Romanistik und habe dann auch gemerkt, okay, das gefällt mir schon wieder nicht, ich weiß eigentlich gar nicht, wohin meine Reise gehen soll, was ich vom Leben will, wo es für mich hingeht. Und wie hast du denn, wenn du dich vielleicht zurückerinnerst, wie hast du diese Orientierungslosigkeit damals für dich wahrgenommen? Weil diese Option hat ja immer bestanden, dass deine Eltern dir die Tür aufgemacht haben und gesagt haben, wenn du möchtest, kannst du gerne bei uns arbeiten.
Jein. Also es war so, dass ich zu der Zeit von der Orientierungslosigkeit, da war das natürlich cool in dem Moment. Und da hat man gegen alles rebelliert und wollte eben ganz, ganz andere Sachen machen. Und man hat ja viel mehr Ahnung, was man mit seinem Leben irgendwie vorhat. Hat man natürlich nicht. Und irgendwann holt einen halt dann das wahre Leben ein, wo einem dann klar wird, jetzt Moment mal, was mache ich hier eigentlich? Ich mache jetzt da ein bisschen rum und gehe da in Diskos und man trifft sich da dann nur mit Freunden. Aber irgendwann sollte man natürlich auch mal so in den Bereich kommen, ich settle mich, ich habe irgendwann vielleicht mal Familie und sollte auch mal finanziell gucken, dass ich was auf die Kette krieg. Und da hat sich dann irgendwann gedreht, mein bester Freund, war wirklich so eine witzige Geschichte, ich habe meinem besten Freund damals geschrieben, hier, frag doch mal deinen Papa, weil der war Vorarbeiter in einer Firma hier in der Gegend, frag doch mal deinen Papa, ob ich auf 450-Euro-Basis damit rein kann. Ich brauche ein bisschen Geld. Und dann hat er gesagt, bist du wahnsinnig, du hast was im Kopf, ich frage ganz sicher nicht meinen Vater, geh und studier. Und dann hat das ganze Thema so angefangen bei mir zu arbeiten und ich bin dann auf meinen Vater zugegangen und habe gesagt, hier, ich hätte Bock, also habe mich damit beschäftigt mit dem Thema und bin danach auf meinen Vater zugegangen und habe gesagt, ich hätte Bock, wie siehst du es denn? Und so sind wir da zusammengekommen. Also das war nicht so, dass da irgendwie meine Eltern im Hintergrund immer die Tür aufgehalten haben und gesagt haben, komm, passt schon, leb dein Leben und dann komm in den sicheren Schoß sozusagen. Sondern man, also ich musste natürlich auch eine gewisse Bereitschaft vorher selber entwickeln und mitbringen, dass das dann funktioniert.
Wie hat dein Vater dann damals reagiert, als du auf ihn dazugekommen bist?
Ja, überrascht. Weil das, glaube ich, für ihn so ein bisschen aus dem Nichts kam, weil das nicht sich abbilden ließ mit dem, was vorher so in meinem Kopf rumgeschwirrt ist. Aber ich habe ihm damals auch gesagt, vertrau mir, ich werde dein loyalster Mitarbeiter, den du jemals haben wirst. Und ich glaube, das habe ich eingehalten.
Ja, das ist natürlich ein gutes Argument für so eine Einstellung. Und dann hast du gesagt, dann ging es dann direkt los mit dem dualen Studium. Wie war da deine Anfangszeit? Wie hast du die erlebt?
Ja, ich erinnere mich noch dran, dass ich Jürgen vor dem Studium geschrieben hatte, wie sieht es denn aus? Ist da viel Mathe-lastig? Weil ich schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ich will nicht sagen Panik, aber Respekt davor hatte. Jetzt geht's in ein Studium. Wie gesagt, nie Musterschüler gewesen. Und er hat mich dann beruhigt, was es angeht, gesagt, ja, klar, es gibt schon gewisse Anforderungen, aber wir arbeiten auch von den Grundlagen auf. Und so hat sich das relativ schnell dann eingespielt, dass es funktioniert hat, dass sich auch der Spaß am Lernen komischerweise das erste Mal in meinem Leben entwickelt hat. Und der hat sich bis heute nicht mehr verflüchtigt, dieser Spaß.
Kleine Ergänzung von mir dazu. Bei uns ist die Mathematik natürlich auch eine Grundlage, aber sehr, sehr praxisorientiert, sehr, sehr auf, ja, tatsächlich die Anwendung bezogen, die Mathematik und Statistik in den ersten beiden Semestern. Also nicht ganz so abstrakt, wie man es von der Uni vielleicht kennt, sondern so, dass man auch tatsächlich hinterher was, draus machen kann und das tatsächlich in der Praxis auch anwenden kann. Und da haben wir, und daher schöne Grüße an den Professor Bockhold aus Koblenz, eine Institution in der Versicherungsmathematik, der das schon seit Jahrzehnten hervorragend macht, deutschlandweit sehr anerkannt ist, mit dem Professor Bockhold, einen Dozenten, der das auch sehr praxisnah schult und auch in Erinnerung bei vielen, vielen Studierenden, Absolventen ist. Also wie gesagt, bei uns schon Mathe, aber dann wirklich praxisnah und anwendungsorientiert. Ich denke, das ist auch das, wie man es dann in der Praxis wirklich gebrauchen kann. So viel von mir dazu gleich als kleine Anmerkung. Nicht, dass jemand denkt, hier gibt es gar keine Mathe oder es ist dann, du hast dich so reingefuchst, dass du hier die ganze komplette Uni-Mathe dann im Endeffekt auf einmal konntest. Es ist ein Mittelweg, der mit Sicherheit für den Vertrieb und auch für die Versicherungswirtschaft an sich als optimal erwiesen hat in den letzten Jahren. Zumindest was die Absolventen berichten und auch die Unternehmen.
Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern denken, ja klar, duales Studium bei der Firma vom Papa, da bekommt man die Sonderbehandlung, da darf man eigentlich machen, was man will. Wie war das denn bei dir? Wie sah deine Zeit im dualen Studium aus? Wie war deine Ausbildung? Gab es bei euch noch andere Auszubildende in der Zeit?
Nein, gab es nicht. Gab nur mich. Und es war genau andersrum, als man sich's vorstellt. Also ich war auch zu der Zeit immer wieder konfrontiert mit diesen Aussagen, ja, ich bin entspannt im Familienunternehmen und so. Absolut, also absolut nicht heißt, dass es nicht entspannt war, aber es war alles andere als der leichtere Weg. Man versucht natürlich, wenn man eine familiäre Bindung zu dem Unternehmen hat, versucht man natürlich auch, vielleicht mehr von seiner Freizeit abends nochmal aufzuwenden, um zu verstehen, wie funktioniert das genau. Und so hast du halt immer, eine doppelläufige Ausbildung. Und klar, wenn man mit dem Pitch, ich wäre dein loyalster Mitarbeiter, reingeht, dann muss man natürlich irgendwann auch liefern. Und das wär schwierig über einen leichten Weg. Ich habe es aber jetzt übrigens im Masterstudium ist so, dass sich das wieder durchzieht. Wir haben viele im Grundkurs, die ihre Arbeitszeit reduzieren konnten. Kann ich nicht, war auch niemals angedacht. Also auch hier ist so, dass es definitiv keinen Bonus hier in irgendeiner Form gibt.
Mhm. Hast du mal mit dem Gedanken gespielt, das Unternehmen zu wechseln?
Nee.
Und gab auch nie einen Grund dafür wahrscheinlich dann.
Nein.
Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen? Was macht das auch mit so einer Beziehung Vater-Sohn, wenn man dann doch auch zusammenarbeitet und wenn man auch weisungsbefugt ist in dem Fall? Also wenn man vom Vater Weisungen erhält und natürlich auch als Auszubildender, man macht ja nicht alles richtig gleich von Anfang an und ab und zu braucht es dann auch mal einen klaren Ton in dieser Kommunikation. Wie geht man als Sohn damit um, wenn der Vater einem dann auf einmal mit dieser Kritik konfrontiert?
Professionell. Also ich denke, man muss trennen, privat und Beruf. Wobei das bei uns natürlich schon ziemlich verschwimmt, diese Grenze. Wir unterhalten uns, also mein Vater und ich, wir unterhalten uns privat viel über die Arbeit. Wir unterhalten uns in der Arbeit viel über Privates. Also das geht hin und her. Und ich denke, es ist normal, also auch in einer, ich weiß, die heutige Zeit scheint da anders zu sein, wie so, Eltern-Kinder-Beziehungen irgendwie sind, dass die Eltern überhaupt keine Grenzen mehr setzen dürfen und die Kinder dürfen alles entscheiden, aber das sehe ich halt nicht so. Und deswegen ist es völlig normal, dass natürlich aus dem Elternhaus die Eltern dem Kind sagen, du pass auf, so geht's richtig, weil ich habe die Erfahrung in dem und dem Bereich und in der Arbeit ist doch nicht anders. Also wenn mir, ob das jetzt mein Vater ist, der mein Chef ist, oder ob es eine andere Person ist, die seit 30 Jahren Berufserfahrung hat, wer bin ich, während dem dualen Studium zu sagen, nee, das geht anders. Also ich glaube, das gehört auch dazu, ansonsten wächst man nicht.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Jetzt hast du schon gesagt, ihr führt dieses Unternehmen sehr familiär. Was genau können wir uns denn darunter vorstellen? Was ist eure Vision für das Unternehmen?
Also familiär heißt im ersten Schritt, wir haben... mein Onkel ist mit hier dabei, mein kleiner Bruder ist mit hier dabei, mein Vater ist der Chef, ich bin da, meine zwei Tanten waren bis vor kurzem noch mit da, meine Mama ist ab und zu mit dabei und hilft an der einen oder anderen Stelle. Also wir haben eigentlich die halbe Familie, die hier so oder so mitarbeitet. Und dann der Rest, der, ich sag mal, auf dem Papier nicht zur Familie gehört. Es entwickelt sich aber trotzdem ja so ein familiärer Kontext. Auch im normalen Arbeitsalltag. Und es ist einfach anders, finde ich, wenn du morgens aufstehst und sagst, ich gehe zur Arbeit, aber diese Arbeit ist halt geschmückt von Personen, wo du sagst, ich habe vollstes Vertrauen zu denen, ich weiß, die fallen mir nicht in den Rücken, ich kann mit denen über Themen reden, die nicht immer nur die Arbeit betreffen müssen, sondern ne, über private Themen eben. Und das macht das Ganze natürlich viel einfacher, finde ich. Auch dann um so wichtige Themen wie, oder manchmal vielleicht sogar theoretische und teils trockene Themen wie Finanzthemen anzugehen, dass man eben dass man auf persönlicher Ebene auch noch Erfüllung findet.
Mhm. Wie viele Leute seid ihr gerade im Unternehmen insgesamt?
Wir sind gerade knapp 20 insgesamt.
Wow, für einen Maklerbetrieb, für die es vielleicht nicht einordnen können, schon wirklich eine sehr beachtliche Größe. Respekt dafür. Und da würde ich jetzt...
Darf ich ganz kurz einmal einhaken? Also wir waren mal, was auch vielleicht auf deine vorherige Frage nochmal abzielt, wir waren mal über 60.
Ihr wart über 60 Leute?
Ja, mit Analysemanagement und so weiter und so fort. Nur da hast du eben dann das Problem, dass es nicht mehr familiär wird. Weil dann hast du Ausläufer von, klar, hast du Personen dabei, die Unternehmensphilosophie nicht mittragen und sich denken, nee, ich will jetzt einfach mal schnell Geld verdienen oder sowas. Die Gefahren bestehen dann immer. Und deswegen finde ich es schon gut, dass wir da gesagt haben, nee, wir wollen back to the basics. Ich möchte meinem Nebenmann vertrauen, meiner Nebenfrau. Und deswegen, ja, sind wir aktuell bei knapp 20.
Das finde ich super spannend. Wie, da würde ich jetzt gerne natürlich mehr dazu auch wissen. Wie kam es denn bei euch intern dann zu dieser Entscheidung? Wie ist die gereift? Wie war der Prozess, bis die Entscheidung dann getroffen war? Und wie ist es auch intern kommuniziert worden? Weil das ist ja schon eine Umstellung und eine Restrukturierung, die wirklich beachtlich ist.
Ja. Dazu muss man sagen, das war also du meinst jetzt diese Umstellung von 60 wieder runter auf Family.
Genau.
Ja. Das war erstmal vor meiner Zeit, aber es ist so gewesen, dass wir gesagt haben, wir müssen, oder dass man eine Strategie verfolgt hat, und ein Analysemanagement aufgebaut hat von Personen, die einfach andere geworben haben, die dann diese Kundenanalysen geschrieben haben und diese Kundenanalysen wurden dann zu dem Berater gegeben, damit der die Beratung führt. Sprich, es ging um Neukundengewinnung. So, dann kamen dann irgendwann aber eben genau diese Probleme, die ich angesprochen habe, dass es vielleicht keinen gemeinsamen Konsens mehr gibt über den Mehrwert, den wir als Unternehmen liefern wollen. Plus, ich bin fest davon überzeugt, dass es heute nicht mehr möglich ist, mit Internet, mit Vorkenntnissen von den ganzen Personen, sich von einem anderen die Kundenanalyse schreiben zu lassen und ich berate dann im Nachgang. Also das funktioniert nicht, weil da setze ich wieder bei Null an, obwohl ich die ganzen Informationen schon habe, aber ich konnte nicht vorher herausfinden, welche Person steckt hinter den Daten, die ich da übertragen bekomme. Und dann sind wir runter, wie gesagt, back to the basics wieder. Und so hat sich dann natürlich auch unsere Neukundenakquise geändert hinzu. Ich werde empfohlen, weil ich eine gute Arbeit mache, nicht weil ich den oder den kenne. Ja, das war so die Strategie und die wurde angenommen und funktioniert auch besser als vorher.
Was würdest du denn sagen, wie viele Kunden kann denn ein Berater maximal betreuen in der kompletten Versicherungs- und Finanzberatung, also das komplette Mandat, um vernünftig betreuen zu können? Was würdest du da für eine Größenordnung sagen?
Finde ich ganz, ganz schwierig zu sagen. Ich finde, da muss man auch mit einbeziehen, was hat er für digitale Unterstützung, wie weitreichend ist diese digitale Unterstützung? Gibt es vielleicht noch im Backoffice, also was vom Backoffice steht dahinter? Also hängt viel von diesen Faktoren ab. Ich sag mal, bei uns ist es so, ich rede jetzt mal von mir persönlich, ich habe knapp über 700 Kundenfamilien, die ich betreue. Nur, wir haben natürlich aber auch maximal Unterstützung systemseitig, wir haben ein Backoffice. Ich weiß jetzt nicht, wo die Grenze da liegt bei einem Einzelkämpfer. Wir haben auch eine eigene Schadensabteilung, die das vorher aufnimmt, aufbereitet, bevor es an Versicherer rausgeht. Also es wird so dieses Drumherum, wird schon relativ viel auch abgenommen bei uns, damit sich der einzelne Berater dann wirklich auf den Kunden konzentrieren kann und die Situation von dem.
Jetzt hast du ja schon skizziert oder angedeutet, ihr arbeitet sowohl im Unternehmen aktiv als natürlich auch am Unternehmen, also das Unternehmen weiterentwickeln, weitergestalten. Habt ihr ein Ziel, wohin ihr mit dem Unternehmen wollt?
Naja, immer besser als im Vorjahr sein. Das funktioniert natürlich nicht immer, weil es immer irgendwelche Themen gibt, die jetzt dazukommen oder die man anders machen möchte oder muss. Aber ich denke, wenn wir so weitermachen, wie wir die letzten 30 Jahre gearbeitet haben, sind wir auf einem recht guten Weg. Ich rede jetzt nicht hier von Umsatzzahlen oder sowas, sondern wenn wir, das mag jetzt vielleicht ganz plakativ oder klischeehaft klingen, aber wenn wir jedes Jahr mehr Leute davon überzeugen können, dass wir der richtige Ansprechpartner in Finanzfragen sind, dann bin ich happy damit. Ich glaube, sehe das auch, dass viele Neukunden, die dann das erste Mal bei uns sind, sagen, wow, hätte ich das vorher gewusst. Also, dass diese Erkenntnis nicht da ist, dass es vielleicht auch einen Versicherungsmakler gibt und wie ein Versicherungsmakler arbeitet.
Absolut, das ist, glaube ich, also das ist eins der größten Probleme, dass einfach die Trennschärfe zwischen den verschiedenen Vermittlerarten in der normalen Bevölkerung überhaupt nicht vorhanden ist, dass es wirklich nur sehr wenige wissen, dass auch die Begriffe ganz stark miteinander vertauscht werden. Wie war das denn bei dir auch in deiner Zeit vom dualen Studium angefangen? Bist du mit dem Image der Branche und vor allem auch dem Image des Vertriebs mal konfrontiert worden? Wenn ja, wie?
Ja, klar. Also ich glaube, das kriegt man zwangsläufig mit, wenn man dann mal sagt, ja, ich habe jetzt ein Studium angefangen und da sind wir jetzt. Gut, ich sag mal, bei uns ist es ein bisschen entspannter, weil wir eben nicht nur das Steckenpferd Versicherung haben, sondern auch noch drumherum mit Kapitalanlagen und so. Aber klar, im Versicherungsbereich kriegt man das immer mal wieder gespiegelt. Da sind wir wieder bei diesem Thema Tradition, aus der Historie gewachsen. Oh ja, klar, die Versicherungsverkäufer. Aber ich denke, da muss sich einfach auch ein Selbstverständnis bei dem jeweiligen Berater entwickeln, zu sagen, ja, okay, war vielleicht so, aber wir sind keine Versicherungsverkäufer, sondern wir sind Berater, wir beraten und am Ende des Tages entscheidest du, was du machst. Ich liefere dir die Informationen, damit du eine Entscheidungsgrundlage hast, auf Basis derer du dann die richtige Entscheidung für dich treffen kannst. Ich bin einfach nur immer neben dir und stehe dir mit Rat und Tat zur Seite. Aber ich spitze es jetzt mal ein bisschen zu. In dieser Branche kann man natürlich relativ einfach, also in Anführungszeichen, relativ einfach viel Geld verdienen. Nur das hat ja nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Also ich kann vielleicht bei ein paar Kunden, so wie es leider gemacht wurde in der Vergangenheit, weswegen auch der Ruf kommt, ich kann bei ein paar Kunden natürlich Geld verdienen, das spricht sich dann aber irgendwann rum und dann war es das. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, sollten wir eher gucken, dass wir machen das ja nicht umsonst. Ne? Also das ist ja keine karitative Einrichtung oder sowas, was wir hier haben. Also es geht ja auch darum, Familien zu ernähren und so weiter. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, eine Win-Win-Situation herzustellen zwischen Kunde und Berater, dann ist es völlig okay für den Zeitaufwand, für die Nerven, die wir manchmal lassen, die Arbeit, die wir betreiben, auch dementsprechend bezahlt zu werden, bin ich felsenfest davon überzeugt.
Jetzt hast du super übergeleitet, nämlich hin zu der Frage, wir haben uns jetzt viel über das Unternehmen bei euch ganz speziell beschäftigt. Da würde mich auch interessieren, wie nimmst denn du die Veränderung aus der Maklerperspektive wahr, wenn es um die Zusammenarbeit mit Versicherern geht? Was hat sich da verändert über die letzten Jahre?
Ja, gut, also die Versicherer, die schreiben sich ja seit Jahren das Thema Digitalisierung auf die Fahnen. Wenn man dann hinter die Fassade guckt, ist da vielleicht nicht so viel, was jetzt direkt bei uns landet. Aber ich denke, dass es zumindest mal wichtig ist, dass wir anfangen umzudenken und vor allem auch miteinander zu denken und nicht immer, ich mache jetzt hier mein eigenes Süppchen und ich baue da eine Insellösung für meine Vermittler, sondern ich auch nochmal hier, ich bin kein Fan von Standards, aber irgendwo sind Standards natürlich schon hilfreich. Deswegen, ja, ich bin froh, dass wir ein Umdenken haben mittlerweile. Ich bin auch froh, dass sich so Themen wie wir schicken einmal an unsere Vermittler irgendwelche Werbegeschenke raus, die was weiß ich wie viel Geld kosten. Hauptsache, wir haben uns mal gemeldet. Weniger wird, mehr hinzu. Wir haben wirklich unsere Maklerbetreuer von den Versicherern, die sich bei uns melden, die uns die Produkte selber vorstellen, mit denen wir in Kontakt treten können, die uns massiv auch unterstützen, wenn mal irgendwas auf der Kippe steht für einen Kunden. Sowas erlebe ich in den letzten Jahren vermehrt. Also vor allem hier. Schönen Gruß an alle Maklerbetreuer, die uns betreuen. Bombenarbeit.
Ja, sehr schön. Da würde mich tatsächlich interessieren, was unterscheidet für dich einen guten von einem weniger guten Maklerbetreuer?
Der gute Maklerbetreuer bietet mir die Möglichkeit, einfacher zu arbeiten. Jeder Maklerbetreuer sollte mir erklären, wie das Produkt funktioniert. Sonst, wenn ich selber mache, brauche ich keinen Maklerbetreuer. Also das ist, glaube ich, so Grundkompetenz. Aber gerade jetzt vor ein paar Sätzen habe ich es gesagt, wenn ich jetzt irgendeinen Fall habe, der auf der Kippe steht, weil vielleicht, bei der BU zum Beispiel die Gesundheitsfragen so ausgefüllt wurden, dass normalerweise der Versicherer sagen würde, schwierig, kriege ich nicht durch. Und der Maklerbetreuer setzt sich vielleicht nochmal richtig ein, geht in die Risikoabteilung rein und sagt, Leute, wie sieht's denn aus? Haben wir da irgendwie ein bisschen Spielraum? Auch wenn es nur ist, okay, Ausschluss mal für, keine Ahnung, 6 Monate und danach wird nochmal neu überprüft. Das sind ja so kleine Sachen, die helfen mir, aber die helfen vor allem dem Kunden am Ende, damit der wieder glücklich ist und mit mir glücklich ist dann. Also das sind so kleine Sachen. Biete ich Engagement als Maklerbetreuer? Versuche ich zu helfen oder mache ich nur Daily Business?
Finde ich, ist ein sehr spannender Einblick. es ist ja auch gerade in der gesamten Branche eine Entwicklung, wo dieses Bild, das du jetzt von den guten Maklerbetreuern gezeichnet hast, wir uns vielleicht als Branche auch allgemein hinbewegen, weg vom rein reaktiven hin zum proaktiven. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist ja ein sehr proaktives Verhalten, zu sagen, ich setze mich jetzt so gut ich kann, engagiert für den Kunden, und zwar Kunde bist in dem Fall sowohl du als auch natürlich der Versicherungsnehmer, ein und versuche für beide Kunden die einfachste und bestmögliche Lösung zu finden. Jetzt würde mich noch interessieren, aus deiner Perspektive mal ganz abstrakt gesprochen, wo siehst du denn auf unsere Branche bezogen ganz generell die größten Herausforderungen?
Ich glaube, Traditionsantwort könnte wieder Digitalisierung sein. Aber ich würde Digitalisierung auch mal von einer anderen Seite beleuchten, und zwar die gesellschaftlichen Auswirkungen, die die Digitalisierung mit sich bringt. Also schnelllebigere Welt, die Kunden sind besser informiert vorher, die Kunden docken vielleicht emotional auch nicht mehr so an wie früher, dass sie sagen, es gibt da eine, ich habe da meinen, keine Ahnung, Versicherungsvertreter von der Allianz, und bei dem war ich schon immer und da waren auch meine Eltern schon, deswegen bleibe ich da. Hinzu, ich vergleiche vermeintlich auf irgendwelchen Internetseiten und glaube, dass ich was Besseres gefunden habe. Also ich denke, das sind große Herausforderungen, dass man sich dann in irgendwelchen Störeffekten von links und rechts und Internet und Finanzinfluencer gegenüber sieht und dann immer wieder in den Dialog muss mit dem Kunden, um nochmal klar abzugrenzen, was stimmt jetzt von dem, was er gelesen oder gehört hat, und was stimmt eben überhaupt nicht. Und manchmal ist leider natürlich so, dass es, dass Kunden dann, jüngere Kunden sind es meistens, dass die einfach dann nicht mehr zugänglich sind für diesen Dialog, sondern die haben sich ihre Meinung gebildet und denken jetzt, ja, das passt so, weil das habe ich da und da gelesen. Da mache ich vielleicht auch gleich den Bogen zu dem Thema große Herausforderungen bezüglich Qualifikation. Also ich bin ein großer Verfechter davon, dass wir es auch in der Versicherungsbranche schaffen, unsere Berater oder die Vermittler generell besser zu qualifizieren. Wir haben da eine gesetzliche Regelung mit der Stundenanzahl, die man da pro Jahr sich weiterbilden muss, finde ich aber viel zu wenig und finde ich auch überhaupt nicht zielgerecht. Und wenn wir, wir hier im Unternehmen, wir sehen uns nicht als, ich habe es vorhin gesagt, Versicherungsverkäufer, wir sind Berater, wir sind, der Lebenspartner in Finanzfragen. Aber um sich so zu sehen, habe ich natürlich auch einen Anspruch für mich selber. Und der Anspruch ist, nehme ich mal das Beispiel von den Ärzten. Die Ärzte, da weiß jeder, der hat ein Studium gemacht, der hat eine Qualifikation, da weiß jeder, woher die kommt, dem kann ich vertrauen, das ist mein Ansprechpartner. Und im Versicherungsbereich ist es so, ja, habe ich so ein bisschen das Gefühl, da wird halt, das Ziel ist, er muss halt irgendwie Versicherung verkaufen dürfen. Es wird aber nicht darauf geschaut, dass wir uns genauso schaffen, auf diese, elitäre Basis eines Arztes, eines Steuersberaters zu ziehen. Und ich finde, das wäre relativ einfach, wenn wir an der Qualifikationsschraube noch ein bisschen drehen. Und dann lassen wir auch diese Vergangenheit mit dem schlechten Ruf viel einfacher zurück.
Das ist ein sehr, sehr guter Ansatzpunkt. Ich glaube auch, Qualifikation ist ein wesentlicher Hebel, um das Image zu verändern. Und ich glaube auch die Transparenz über die Qualifikation. Du hast gerade vorhin IDD mit den 15 Weiterbildungsstunden angesprochen. Ich weiß es aus verschiedenen Gesellschaften. Da gibt's sehr, sehr leichte Mittel und Wege, um diese Weiterbildungsstunden nicht selber wirklich aktiv leisten zu müssen, sondern auf Umwegen das trotzdem angerechnet zu bekommen. Also hier auch wieder, verstehe das immer ehrlich gesagt nicht, wieso wir versuchen, auf der einen Seite uns für alles irgendwie Schlupflöcher aufzumachen und die dann auch zu nutzen, vor allem bei so positiven Anliegen, die eigentlich dem Kunden und auch dem Berater zugutekommen, weil eine Weiterbildung eröffnet ja oder erweitert ja auch den eigenen Horizont. Dementsprechend kann ich den Kunden auch besser beraten, betreuen, wie auch immer. Und auf der anderen Seite jammern wir dann darüber, wir haben ja so ein schlechtes Image und so ein schlechtes Standing in der Gesellschaft, wo kommt denn das nur her? Deswegen finde ich sehr spannend, wie du das da gerade eingeordnet hast. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt neigen wir uns schon dem Ende des Gesprächs zu und ich würde jetzt nochmal, nachdem wir die Herausforderungen jetzt super skizziert bekommen haben von dir, gerne ein bisschen utopisch denken mit dir. Da bin ich ein großer Fan davon und ich stelle da gerne die Frage, wo siehst du die Branche in 10 Jahren? Im Idealfall.
Ja, im Idealfall. Ich glaube, das ist gar nicht so weit weg von utopisch. Andersrum, ich glaube, das ist sehr weit weg von utopisch, sondern das ist im Bereich des Machbaren, dass wir einfach die digitalen Möglichkeiten, die wir hier und da jetzt schon haben, dass wir die besser einbinden, um die Berater zu entlasten, aber nicht zu ersetzen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Also dieses, sind wir mal beim Thema App. Ne? Die App soll am Ende des Tages ein Problemlöser sein für den Kunden. Die App würde aber nur mehr Probleme machen, wenn der Kunde sich am Schluss eine BU, eine private Krankenversicherung oder eine Altersvorsorge darüber aussucht, weil die dann einfach nur mehr Fragen aufwirft. Das heißt, in Zukunft es zu schaffen, dass wir Vermittler, dass wir Berater und Beraterinnen natürlich, ich gender nicht, dass wir es schaffen, dass wir auf der einen Seite eine App haben für unsere Kunden, die so einfache Themen wegnimmt, wie ich melde mal schnell einen Schaden rein. Und zwar melde ich den über die App so rein, dass danach keine Rückfragen mehr kommen. Oder ich trete in Kontakt mit meinem Berater über die App. Oder ich bekomme meine Sachversicherung, meine Kfz-Versicherung einmal im Jahr überprüft und verglichen und kann über die App dann auch gleich den Wechsel anstoßen. Das ist völlig in Ordnung. Aber auf der anderen Seite eben den Berater zu haben, wenn es wirklich um die tieferen Sachen geht, wie ich überlege mir in die private Krankenversicherung zu gehen, ich will da mal 2, 3, 4 Gespräche haben, wo es nur um die Informationen geht, nicht um irgendwelche Produkte. Das würde ich mir wünschen, dass wir da hinkommen, dass da auch die Software-Dienstleister nochmal einen Schritt nach vorne machen und zu sagen, okay, wir konzipieren hier mal eine App, die wirklich zielgerichtet für den Berater und am Ende des Tages für den Kunden steht. Und ansonsten, ja, wie gesagt, also das Qualifikationsthema, das brennt mir immer so ein bisschen, weil ich glaube, wenn wir da oder wenn der Gesetzgeber da auch mal dran drehen würde, dann würde auch der Kunde irgendwann auf den Trichter kommen, ja, Moment mal, jetzt schaue ich doch mal auf die Qualifikation von dem, der mich da berät. Weil ich glaube, dass die wenigsten Kunden gerade, wenn man es jetzt nicht irgendwo eine Signatur stehen hat, dass denen klar ist, auf wen höre ich denn gerade? Ja. Also da auch ein bisschen die Kunden zu sensibilisieren und somit auch die Kunden zu beruhigen unter Umständen, weil die wissen, der weiß schon, was er sagt.
Finde ich sehr spannend. Ich sehe da auch schon ein Demografie-Dilemma, nenne ich es jetzt mal. Ich bin total auf deiner Seite und finde auch, wir müssen Qualifikation, Aus- und Weiterbildung ganz neu gestalten. Nicht alles neu, aber wir müssen auf alle Fälle schon den Fokus darauf setzen, dass wir durch diese Transparenz, die wir dann da auch schaffen können, ein Vertrauen aufbauen beim Kunden, das einfach zerstört wurde über die letzten Jahre. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, der demografische Wandel verknappt Arbeitskräfte sowieso schon so extrem, dass die Versicherer, und wir sehen es ja gerade, wer ist erfolgreich da drin in der Akquise von neuen, von jungen Nachwuchskräften? Das sind die Strukturvertriebe und die arbeiten da natürlich tendenziell schon noch mit Bildern und teilweise auch mit Methoden, die eigentlich nicht mehr so zeitgemäß sind und die auch vor allem gar nicht dementsprechend, was du jetzt gerade skizziert hast. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, in was für eine Richtung wir uns da bewegen. Ich glaube aber auch, dass in jedem großen Risiko immer eine mindestens genauso große Chance liegt. Und deshalb hoffe ich, dass hier ganz viele Leute zuhören und gut zuhören, was du hier zu sagen hattest, weil ich glaube, da ist ganz viel dabei, wo man konkret anknüpfen kann.
Nico, vielen Dank für die sehr, sehr interessanten Eindrücke. Und ich bin natürlich auch sehr froh, dass das bei dir so gut läuft und so gut performt. Und dein Bruder hat ja dann auch bei uns studiert, ein paar Jahre später. Der ist bei euch ja mittlerweile auch im Unternehmen. Zum Abschluss dieses Podcasts noch 3 kurze Fragen an dich. Würdest du deinem besten Freund raten, empfehlen, in die Branche zu kommen?
Meinem besten Freund nicht, weil er nicht der Typ dafür wäre.
Und wann ist dein Arbeitstag für dich gelungen?
Wenn ich am Ende des Tages zu Hause im Bett lieg und ohne Kopfschmerzen und ganz schnell einschlafen kann.
Und was liebst du an deinem Job?
Den Kontakt mit Menschen, den Kontakt mit Mitarbeitern hier im Unternehmen und die Möglichkeit, in einer traditionellen, konservativen Branche neue neue Ideen mit einzubringen.
Nico, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich bin mir sicher, wir werden noch sehr viel Positives von euch hören. Ich wünsche dir jedenfalls weiterhin viel Erfolg. Dir, eurem Unternehmen, deinem Bruder, meinen beiden Alumni. Und bin mir sicher, dass ihr einen sehr, sehr guten Weg gehen werdet. Und freue mich, das weiter mitbegleiten bzw. mitsehen zu können. Und wünsche für die Zukunft alles Gute.
Was für eine spannende Folge. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Schaltet auch nächsten Donnerstag wieder ein. Ladet euch den Podcast in euren Podcatcher runter. Hört ihn auf dem Weg zur Arbeit. Und schaut bitte auch noch in den Shownotes vorbei. Da sind nämlich alle Infos zu unserem Gast, alle Verlinkungen. Vernetzt euch, tretet in Kontakt und lasst uns gemeinsam die Zukunft der Versicherungs- und Finanzwirtschaft gestalten.